dankbar seid, dass wir gemeinsam heute diesen Gottesdienst feiern können, das ist großartig. Ich weiß nicht, kennt ihr Oleg Popov? Wahrscheinlich schon, einer der eigentlich der berühmteste Clown der Welt, muss man sagen. Ne? Es gibt ja verschiedene lustige Geschichten von ihm, Sachen auf der Bühne, aber auch nachdenkliche. Und oftmals hat er ja das Ganze ja begonnen, seine Show mit dem Licht, also mit dem Lichtsketch oder Anspiel. Und zwar war das so, die Manege ist dunkel, es hat noch nicht begonnen und dann gibt es einen Lichtstrahl irgendwo in die Manege. Und Oleg Popov kommt, verkleidet als Clown mit seinem Köfferchen, geht in den Lichtkegel und räkelt sich darin und fühlt sich wohl im Licht. Das ist ja auch schön, im Licht zu sein. Das Licht wandert aber plötzlich weiter und Oleg Popov merkt, oh, ich bin ja gar nicht mehr im Licht. Also hinterher wieder in den Lichtkegel und er freut sich und räkelt sich und genießt das Licht. Und das Licht wandert wieder weiter und Oleg Popov ist nervös. Warum immer das Licht weg und so, ich muss hinterher. Und er hat sein Köfferchen dabei und dann denkt er sich, ich habe eine gute Idee. Ich fange das Licht ein in meinen Koffer und dann habe ich es und dann kann es nicht mehr verschwinden. Das macht er, schleicht sich an, stellt sich in den Lichtkegel, sammelt das Licht ein in seinen Koffer, macht zu und ist glücklich. Aber das Problem, es ist dunkel. Es ist in der ganzen Manege dunkel. Und da denkt er sich, das kann da auch nicht der Sinn der Sache sein. Und so macht er den Koffer auf und wirft das Licht in die ganze Manege und überall wird es hell, die ganze Manege wird hell und die Vorstellung kann beginnen. Oleg Popov wirft das Licht in die Manege. Seit 4 Wochen feiern wir, und das haben wir eben in der Moderation gehört, dass Gott sein Licht in die Welt wirft. Dass er es hell gemacht hat und dass er es immer wieder hell machen will. Das Ganze beginnt schon am ersten Schöpfungstag. Ja? Die Schöpfung beginnt, indem Gott sagt, es werde Licht. Bevor alles andere entsteht, schafft Gott das Licht. Und wir wissen, wir können nicht leben. Wir können nicht überleben, wenn es kein Licht gibt. Aber wir feiern nicht diesen ersten Schöpfungstag seit 4 Wochen, sondern wir feiern, dass vor 4 Wochen Weihnachten war. Dass an Weihnachten Gott sein Licht nicht nur in das Universum geworfen hat, das Licht erschaffen hat, sondern in die Dunkelheit dieser Welt. In dieser Welt gibt es so viel Dunkelheit. Wir brauchen nur an die großen Krisen denken, die uns bewegen. Die Kriege, zum Beispiel in der Ukraine. Aber auch die Klimakrise. Globale Herausforderungen, aber auch persönliche Dunkelheit. Vielleicht kennst du es gerade in deinem Leben. Verlust, Trauer um einen Menschen oder Traurigkeit, Einsamkeit, vielleicht hast du Schulden, vielleicht bist du krank. Auf jeden Fall weißt du, was ich meine, wenn ich von Dunkelheit rede. Und wir feiern seit Weihnachten, dass Jesus, das Licht der Welt, gekommen ist. Das bedeutet Epiphanias. Und mit dem heutigen Sonntag endet eben diese Epiphanias-Zeit, wo uns das ins Stammbuch geschrieben wird. Gott wirft sein Licht in die Welt, in unser Leben hinein. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir haben eine Lesung gehört von Paulus aus dem 2. Korintherbrief und auch die heutige vorgeschlagene Predigtlesung kommt auch aus dem 2. Korintherbrief, auch von Paulus. Und in dem ersten Vers, den ich jetzt vorlese, 2. Korinther 4, Vers 6, wird die Brücke geschlagen. Die Brücke von dem ersten Schöpfungstag hin zu Weihnachten. Es geht um Licht. Ich lese nach der Basisbibel und ihr könnt vermutlich diesen Vers mitlesen. Ja. Da schreibt Paulus, Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Und sollte ein Licht aufgehen und wir sollten erkennen, es ist die Herrlichkeit Gottes, die wir sehen, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Ich lese nochmal diesen Vers. Gott hat einst gesagt, es werde Licht oder aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Uns sollte ein Licht aufgehen, und wir sollten erkennen, es ist die Herrlichkeit Gottes, die wir sehen, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Das ist das Brot, das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die hier erklingt. Ja? Die frohe Botschaft, wegen der Paulus durch den ganzen Mittelmeerraum zieht. von Kleinasien bis nach Griechenland, Italien, er wollte später noch nach Rom. Diese Botschaft, und die gilt auch heute dir, der du hier bist, du bist geliebt. Du bist von Gott angenommen. Ohne Wenn und Aber, ohne Voraussetzungen, ohne Bedingungen nimmt Gott dich an und sagt sein Ja zu dir. Das ist Evangelium, frohe Botschaft. Und es ist Evangelium, dass es durch Jesus Christus Versöhnung gibt, dass es Vergebung gibt. Du musst nicht auf deinen Altlasten sitzen bleiben. Wir müssen uns unsere Schuld nicht mehr nachtragen, sondern seit Jesus Christus ist Vergebung möglich. Das ist Evangelium. Und das ist Evangelium, dass seit Ostern es Hoffnung gibt. Hoffnung für dich und mich. Der Tod, den wir erleben und den wir auch erleiden, wo wir trauern, auch in dieser Woche wieder, wo wir uns von einem geliebten Menschen hier aus der Gemeinde verabschieden mussten. Dieser Tod ist nur ein Zwischenpunkt, nur ein Semikolon. Durch Jesus Christus und durch seine Auferstehung wissen wir, es geht weiter. Das ist Evangelium und das ist das Licht, von dem Paulus redet. So weit, so gut. Das ist das Evangelium, das ist die Theorie. Und ich glaube, ihr glaubt, ich vermute, glauben das auch die meisten, die hier sitzen. Ja, das stimmt schon. Das ist ja richtig so, ne? Mit der Liebe Gottes und so. Aber ich frage euch jetzt mal, und wir sind ja unter uns, entspricht das auch unserer Lebenserfahrung? Entspricht das, was ich gerade so vollmundig rausposaunt habe, auch der Erfahrung in unserem Leben? Oder kennen wir nicht auch das andere? Ich will es konkret machen. Ist es wirklich so, dass es in unserem Leben immer hell ist, nur weil wir Christen sind? Ist es wirklich immer so, dass wir uns geliebt fühlen? Oder kennen nicht auch wir Christen Minderwertigkeitsgefühle? Kennen nicht auch wir Christen Selbstzweifel? Kennen nicht auch wir Christen das, dass wir überhaupt nicht mit uns klarkommen, überhaupt nicht mit uns zufrieden sind? Ist vielleicht diese Botschaft von dem Licht manchmal nur Theorie? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich habe von Versöhnung gesprochen, von Vergebung, ja? Ist es wirklich so, dass es in unserem Leben immer nur Versöhnung und Vergebung gibt? Oder kennen wir es nicht auch, dass wir dem anderen nur schwer vergeben können? Dass wir einfach nicht davon loskommen, immer wieder einander die Schuld nachzutragen. Ist es immer so, dass dieses Licht der Versöhnung, der Vergebung in uns leuchtet oder kennen wir als Christen es nicht auch anders? Und das Dritte natürlich auch. Ich sprach von der Hoffnung, der Auferstehung. Ja, das Licht der Auferstehung bedeutet Hoffnung. Sind Christen wirklich immer hoffnungsvoll? Sind Christen wirklich immer zuversichtlich? Weil Jesus lebt, ist doch alles toll. Oder ist es nicht auch so, dass auch wir als Christen dunkle Zeiten kennen? Zeiten, wo wir keine Hoffnung haben, Zeiten, wo wir keine Zuversicht haben, wo wir nicht klarkommen. Sind wir doch mal ehrlich. Das eine ist die Theorie, die Botschaft des Evangeliums, die ich auch glaube und ich auch verkündige. Und das andere ist die Erfahrung. Wie passt beides zusammen? Theorie und Erfahrung. Ich bin dafür, dass wir ehrlich sind und dass wir diese Fragen ehrlich stellen. Dass wir uns nichts vormachen. Wie ist das? Anspruch und Wirklichkeit, diese Spannung. Was ich tröstlich finde, auch Paulus tut das nicht. Paulus redet nicht nur vollmundig von diesem Evangelium, von der frohen Botschaft, vom Licht. Paulus weiß genauso gut vom Schatten, von der Dunkelheit, von der Not und er redet drüber. Er verschweigt das nicht. Ja, er weiß von dieser Kraft des Evangeliums, von dem Licht, aber er kennt auch Dunkelheit, die ihn auch als Christ weiter begleitet hat. Schatten und nicht nur Licht. Und das finde ich so schön, dass die Bibel einfach ehrlich ist, dass die Bibel nicht um den heißen Brei rumredet, dass die Bibel keine Spannungen auflöst, sondern deutlich macht, das Leben ist nicht einfach, wenn man an Jesus glaubt. Dann ist nicht alles easy, sondern es ist und bleibt eine Spannung. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an den folgenden Versen, denn der Predigttext für heute geht noch weiter. Wir haben bisher den Vers 6 gehört, jetzt lesen wir noch die Verse 7 bis 10 und dann versuche ich aufzuzeigen, was das für uns bedeutet weiterhin. Paulus sagt nämlich, nachdem er erst so vollmundig von dem Licht spricht, wir tragen diesen Schatz, also das Evangelium, in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass unsere überragende Bedeutung von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, mit Jesus zu sterben. Denn an unserem Leib soll ja auch sichtbar werden, was es heißt, mit Jesus zu leben. Paulus. Schon in der letzten Predigt habe ich ein bisschen was über Paulus gesagt. Wenn ihr ihn kennt, wisst ihr, er war eine großartige Figur im Urchristentum, er war ein effektiver Missionar. Ne? Ich sagte schon, die Missionsreisen durch den ganzen Mittelmeerraum, die heutige Türkei, Griechenland, Italien, Syrien, bis nach Italien, der war effektiv. Der hat Gemeinden gegründet, der hat Gemeinden begleitet. War Autor von 13 Briefen und war ein brillanter theologischer Denker. Ohne Paulus wären wir jetzt heute nicht das, was wir sind. Auch als Christinnen und Christen, als Evangelische sowieso, weil Luther sich ganz stark auf Paulus bezieht. Das war Paulus. Also ein starker Typ, ein Held. Das ist nur die eine Seite der Medaille. Wer genau hinschaut in die Apostelgeschichte und in die Paulusbriefe, der erkennt, dass es auch die andere Seite im Leben des Paulus gab. Paulus hatte richtige Probleme. Und zwar persönliche Probleme und Probleme in seiner Arbeit als Missionar. Das möchte ich gerne kurz aufzeigen. Paulus hatte Schwierigkeiten mit den Christen aus anderen Gemeinden, vor allem aus der Gemeinde von Korinth. Das wissen wir besonders. Die Korinther lagen ihm besonders am Herzen. Die korinthische Gemeinde hatte er gegründet und dort war er relativ lange geblieben. Normalerweise gründet Paulus eine Gemeinde, prägt die ein paar Wochen und zieht weiter. In Korinth war er lange. Er hat viel investiert. Die sind ihm besonders ans Herz gewachsen und im Laufe der Zeit muss er merken, da läuft richtig viel schief. Die haben irgendwie nicht richtig zugehört. Auf jeden Fall ist das nicht das, was er sich vorgestellt hat. Und jetzt wird er persönlich angegriffen. Er hört aus der Ferne und darum schreibt er auch diesen zweiten Brief, dass seine Autorität als Apostel in Frage gestellt wird. Er ist umstritten und zwar aus persönlichen Gründen. Erstens, er war kein brillanter Redner. Die Korinther hatten mittlerweile andere urchristliche Redner kennengelernt und die waren toll, die konnten sich gut ausdrücken. Paulus irgendwie nicht so. Das war vielleicht ein Stotterer, ein Zauderer, keine Ahnung. Der war auf jeden Fall nicht so brillant, zum Beispiel wie Apollos. Und da sagten die Korinther schon, das ist eigentlich eine Lachnummer, der Paulus. Ja, was wollen wir mit dem anfangen? Außerdem war Paulus krank. Er hatte keine große Ausstrahlung und er war krank. Er hatte irgendeine chronische Erkrankung, irgendeine Behinderung, irgendwas, was ihn abhielt und was ihn blockierte. Und er hat mit Gott gerungen, dass Gott ihm diese Krankheit nimmt und Gott hat gesagt, nö, mach ich nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ja? Aber das war die Erfahrung des Paulus. Die Korinther sahen nur einen schwächlichen Mann, der nicht gut reden konnte, der rumgestottert hat und keine Ausstrahlung hatte. Und sie sagten sich, Moment, wir glauben an Jesus, den Auferstandenen. Wir glauben an das Licht der Welt. Wir glauben an den, der auferstanden ist, der Wunder tut, der Wasser zu Wein macht, der Kranke heilt, der Tote auferweckt. Das ist unser Glaube. Aber dieser Paulus ist doch eher eine Lachnummer. Krank. Manchmal ein bisschen kompliziert im Ausdruck, keine Ausstrahlung. Und so hat man ihn in Frage gestellt. Und fernab von aller Bibelauslegung, ich habe mich gefragt, was wird das mit diesem Mann gemacht haben? Wenn man sich über Jahre investiert und bekommt dann so eine Abfuhr, bekommt dann so eine Ablehnung zu spüren. Was ich zeigen will ist, Paulus kannte wirkliche Probleme. Paulus kannte persönliche Angriffe und das hat ihm wehgetan, das hat ihn nicht kalt gelassen. Aber nicht nur persönlich, auch dienstlich war Paulus echt nichts, das war nicht einfach mit der Mission. Ja? Man denkt sich das vielleicht so, er gründet Gemeinden und so und das ist alles ganz einfach und so. Wir haben eben in der Textlesung gehört, aus 2. Korinther 11, wie Paulus diese Zeit beschreibt. Ich will das nicht alles nochmal vorlesen, nur ein paar Schlagworte. Er sagt, ich wurde geschlagen und ausgepeitscht. Ich war im Gefängnis. Ich habe dreimal Schiffbruch erlitten. Ich musste ohne Schlaf auskommen. Ich litt Hunger und Durst. Ohne warme Kleidung war ich nachts der Kälte ausgesetzt. Das sind nur ein paar Schlagworte, wie Paulus seine Missionsarbeit beschreibt. Er war also nicht nur von innen angefochten und von den anderen Christen in Frage gestellt, er war auch in seiner Missionsarbeit selbst, hatte er Schwierigkeiten, hatte er Probleme. Lange Rede, kurzer Sinn, Paulus kannte Schwachstellen, Paulus kannte Schatten, Paulus kannte trotz allem vollmundigen Verkündigen des Evangeliums, kannte er es, dass es Dunkelheit gibt, dass es Schwachheit gibt, dass es Schatten gibt, obwohl man Christ ist. Und dass das so ist, finde ich so tröstlich. Da finde ich mich wieder, denn auch in meinem Leben und vielleicht auch in deinem Leben gibt es beides. Es gibt die Erfahrung Gottes, die Erfahrung von Gebetserhörung, die Erfahrung, dass Gott führt und handelt, aber es gibt eben auch anderes. Es gibt Schatten, es gibt Selbstzweifel, es gibt Depression, Einsamkeit und Not. Und wenn wir Paulus sehen, dann finden wir uns da wieder. Was ich jetzt so stark finde bei Paulus und was mich so beeindruckt, ist, dass er dennoch, obwohl er diese Schatten und diese Dunkelheit erlebt, dennoch ganz positiv ist. Ja, er sagt, obwohl uns die Schwierigkeiten von allen Seiten bedrängen, lassen wir uns nicht von ihnen überwältigen. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Also, dieser Mann hat trotz der Schatten, trotz der Dunkelheiten einen ganz positiven Blick auf seine Mission, auf das, was er tut. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Woher kommt das, dass er trotzdem positiv gucken kann? Und was können wir davon lernen? Denn es geht ja heute, es geht ja um uns, um unseren Glauben, unser Christsein. Der springende Punkt ist der Vers 7 und den will ich gerne nochmal lesen. Den kostbaren Schatz des Evangeliums tragen wir in einem zerbrechlichen, irdenen Gefäß. Was heißt das? Paulus weiß, es ist Gottes bevorzugter Weg, in Niedrigkeit zu handeln, in Schwachheit zu handeln. Nicht mit Erfolgsgeschichten, sondern mickrig und klein und schwach. Wir haben diesen Schatz in einem zerbrechlichen, irdenen Gefäß. Das ist alles nicht so, das macht nicht groß was her. Aber das ist Gottes Stil, gerade das Kleine, das Bedeutungslose, das Schwache, das Kaputte zu gebrauchen zum Segen. Das ist sein Stil. Davon ist er überzeugt und darum kann er seine Schwachheit und seinen Schatten und seine Dunkelheit einordnen. Und kann sagen, das ist für Gott eigentlich kein großes Problem. Er kann das Zerbrechliche und die Scherben und den Schatten und die Dunkelheit, er kann das hell machen, er kann das heil machen. Und wir erleben es ja in unserer Welt anders. Wir erleben, wenn wir es zu etwas bringen wollen, wenn wir Bedeutung haben wollen, dann müssen wir uns beweisen. Dann müssen wir uns selbst irgendwie, wir müssen den Ellenbogen einsetzen, wir müssen uns produzieren, wir müssen uns selbst verwirklichen, wir müssen Leistung bringen. Dann bringen wir es zu etwas. Aber dass gerade in der Schwachheit, gerade in der Zerbrechlichkeit, gerade in der Krise, gerade in der Not, im Kummer Segen liegen kann, das erfahren wir in unserer Welt nicht. Und darum ist das ein Gegenentwurf. Gottes Stil ist ein Gegenentwurf zu dem, was wir in dieser Welt erleben. Das sehen wir bei Jesus. Ja, klar, Jesus konnte Wunder tun und er ist auch auferstanden und so, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Wenn wir uns den irdischen Jesus angucken, dann sehen wir ein Baby, das irgendwo in einem Stall oder in einer Krippe liegt, da ärmlich geboren wird, schon als Baby Flüchtling sein muss, keine wirklichen Besitztümer hat und später am Kreuz endet wie ein Verbrecher. Das ist das, was das menschliche Auge sieht, wenn es Jesus von Nazareth sieht. Wie gesagt, er hat auch Wunder getan, aber insgesamt von Anfang bis zum Ende war sein Leben von Konflikten, von Flucht, von Verfolgung, von Tod und von Niedrigkeit gekennzeichnet. Und dass gerade dieser Jesus der Gamechanger ist, der den großen Wandel bringt, und dass gerade in diesem Jesus Gott alles neu macht, das zeigt Gottes Stil. In Schwachheit, durch Schwachheit segnet er und schickt er Licht. Und das sehen wir auch in der Bibel. Ja, die Bibel. Wir sagen, sie ist Gottes Wort. Klar, glaube ich auch. Und trotzdem ist die Bibel auch ein Menschenwort. Die Bibel besteht aus 66 verschiedenen Büchern. Die sind abgeschrieben worden, die sind vervielfältigt worden. Die Kirche hat auch gerungen darum, das ist nicht vom Himmel gefallen. Die Bibel wurde nicht diktiert, ja? Sie ist Gottes Wort, weil Gott dadurch redet. Und dennoch ist sie auch ein Menschenwort und Gott gefällt es. Er wollte nicht sein Wort diktieren von oben herab, sondern er hat es durch Menschen werden lassen, durch Menschen wachsen lassen. Auch mit mancher Unfertigkeit, die wir in der Überlieferung kennen. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist Gottes Style, Gottes Stil, mit Schwachheit, mit Zerbrechlichkeit Geschichte zu machen und das zu gebrauchen. Und damit möchte ich dir heute Morgen Mut machen. Viele von euch kenne ich. Ich weiß, dass einige mit Nöten hier sind, anderen geht es vielleicht gut. Egal wie ihr hier seid, wenn ihr etwas mitbringt, wo ihr sagt, da leide ich gerade dran, da komme ich nicht klar, da habe ich meine Probleme und ich weiß nicht, wie ich Gott damit in Verbindung bringen soll. Ich weiß nicht, was das irgendwie was mit Gott zu tun haben soll, meinen Schatten, meine Dunkelheit. Dann will ich dir sagen, gerade die Scherben deines Lebens kann und will Gott auch wieder zusammenfügen. Mit deinen Scherben und mit deinen Schatten und mit deiner Dunkelheit kann Gott etwas anfangen. Sie sind für ihn kein Problem. Es ist für ihn nicht so, dass er sagen würde, ja, wenn dieser Mensch mal fit wäre und fromm und gläubig und so. Nee, wenn du anders bist, wenn du Mangel hast, wenn du Dunkelheit hast, dann bist du bei Gott willkommen und dann kann er dich gebrauchen, so wie er es auch mit diesem Paulus tut, der von Schatten umgeben war. Das Ganze gilt auch für unsere Gemeinde. Wir beschäftigen uns natürlich im Vorstand in besonderer Weise mit unserer Gemeindesituation. Und vielleicht, wenn ihr nochmal in das letzte Jahr oder in den letzten 2 Jahre hineinschaut, da haben wir ja einen Gemeindeentwicklungsprozess angestoßen. Der ist vor gut einem Jahr zu Ende gekommen, den haben wir beenden müssen aus verschiedenen Gründen. Und da gab es schon auch Frust. Ja, was soll das alles? Warum dieser Prozess auf diese Weise? Warum musste das jetzt hier so ein Ende finden? Man kann das kritisch sehen und negativ sehen, man kann aber auch sehen, was seitdem geschehen ist. Welches Ergebnis wir haben. Wir hatten das Ergebnis, dass wir ein Familienprojekt, Kirche Kunderbund, auf die Beine stellen wollen. Wir wollen dieses Projekt fördern und nach vorne bringen. Und das ist geschehen. Nächsten Samstag haben wir wieder das Vergnügen. Ein weiteres Ergebnis war, dass wir gesagt haben, wir wollen geistliches Leben fördern. Geistliches Leben fördern. Genau. Und auch da sind wir Schritte gegangen, damit das möglich wird, damit Menschen in der Beziehung zu Gott wachsen können. 2 Bausteine, wo wir merken, da ist seit letztem Jahr was passiert. Da sind Dinge vorangegangen. Also, ich mache euch Mut, auch in der Gemeindearbeit. Wenn ihr in Gruppen seid, in Kreisen seid, wo ihr sagt, oh, das ist alles ein bisschen schwierig, ein bisschen schwerfällig, nicht so schlimm. Gott kann. Gott kann durch dich, Gott kann durch euch Licht in den Schatten bringen und kann Zerbrochenes heilen. Und wenn ihr das mitnehmt aus dieser Predigt, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ein großes Vorbild ist für mich der Vorvorgänger Papst von Franziskus. Also nicht Benedikt, sondern Papst Johannes Paul II. Ich finde diesen Mann natürlich als Papst auch sehr fragwürdig. Vieles, was er gesagt hat, müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, ist problematisch und so. Überhaupt das Papsttum müssen wir auch nicht drüber reden. Aus evangelischer Perspektive nicht so unbedingt das, was wir präferieren. Aber dieser Mann ist mir zum Vorbild geworden. Und ich weiß, dass er vielen jungen Leuten zum Vorbild geworden ist, weil dieser Mann hat sich durch seine schwere Parkinson-Erkrankung nicht aufhalten lassen, seinen Dienst zu tun. Für ihn war klar, meine Berufung endet doch nicht nur, weil ich sehr krank bin. Und er war richtig krank. Der ist nur noch gebeugt durch die Gegend gegangen und hat kaum Kraft gehabt. Aber er hat in einer Würde dieses Amt ausgeführt, in einer Würde, die für mich unglaublich vorbildlich war, wo ich gemerkt habe, Krankheit und Schwachheit muss kein Hindernis sein für Gott und auch zu einer Berufung zu stehen. Das ist auch ein Kontrapunkt gewesen zu dem, in unserer Welt muss jeder gesund sein und erfolgreich und immer fit und Leistung bringen. Und dieser Mann hat sich gequält und dennoch selbstbewusst und in Würde dieses Amt ausgeübt. Das war für mich ein großes Vorbild. Und ich habe ja damals viel Jugendarbeit gemacht und Jugendliche begleitet. Das war für Jugendliche unfassbar beeindruckend, weil sie etwas anderes in ihrem Leben erfahren. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Unsere Scherben, unsere Dunkelheit ist für Gott kein Problem. Paulus macht es uns vor, Schatten zu kennen, Dunkelheit zu kennen, Scherben zu kennen und dennoch zuversichtlich zu sein, weil er weiß, Gott macht mit all dem was. Das Einzige, wo wir gefordert sind, ist, dass wir damit zu Gott gehen. So wie die Jünger. Ihr kennt die Geschichte vielleicht, ne? Total überfordert, 5000 Leute satt machen und dann haben sie nur 5 Brot und 2 Fische. Aber nicht jammern ist dran, sondern damit zu Jesus. Jesus sagt, hier, mehr haben wir nicht, aber das haben wir. Und Jesus segnet es und es vermehrt es und es kann verteilt werden. Und darum lade ich dich ein, dass du mit deinen Scherben, mit deinem Mangel, mit deinen Defiziten, mit deinen Schatten vor Gott gehst und sagst, Herr, mir geht es so, wie es mir geht. Aber ich will zu dir kommen damit. Ich will mich dir anvertrauen und Hoffnung und Zuversicht von dir erbitten.